wurde ja in der letzten Folge teilweise vielleicht auch ein bisschen berechtigt vorgeworfen, dass die Folge ein bisschen dunkel und ein bisschen negativ war. Das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Von daher bin ich mal gespannt, wie die Folge diese Woche wird. Und damit, ja, herzlich willkommen zur 87. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Bevor wir uns dann aber ja leider schon wieder nicht heiteren Themen widmen, ja, erstmal ein Hallo nach Berlin an den Tim.
Ja, schönen guten Abend.
Und ein Hallo an die Kölner Fraktion. Hallo Moritz.
Abend.
Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Ich bin der Lukas und wir starten erstmal nochmal mit einem kleinen Werbeblock.
Ja, viele Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Wir werben manchmal auch für uns. Ihr könnt uns folgen bei Twitter. Das ist der Twitter-Handle @ausexil. Ihr könnt uns bei Instagram folgen. Da heißen wir ausexil_f95. Ihr könnt uns darüber kontaktieren, anschreiben, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Wir versichern euch, wir lesen alles, auch wenn wir manchmal nicht direkt antworten. Die Themen fließen in unsere Sendungen mit ein, manchmal überschlagen sich die Ereignisse und freuen uns auch einfach wirklich immer, wenn ihr uns anschreibt und Anregungen, Anmerkungen habt. Ihr könnt auch weiterhin, und darüber würden wir uns genauso freuen, Sterne vergeben bei Spotify, wenn ihr uns da ein paar Mal gehört habt und generell auch in den Podcatchern könnt ihr uns bewerten und Bewertungen schreiben. Das hilft uns und da freuen wir uns drüber. Und genauso könnt ihr uns natürlich gern in eurem Bekanntenkreis weiterempfehlen. Und jetzt gebe ich mal an den Tim ab, der hat nämlich etwas zu sagen.
Ja, ihr müsst mich jetzt so ein bisschen in eurem Kopf imaginieren mit so einer fetten Sorgenfalte auf der Stirn.
Wir sehen sie alle.
Ja, okay. Unsere sportliche Situation ist sehr kritisch, die sportliche Situation unserer Fortuna. Und wir können daher die Sorgen der Fans nachvollziehen und verstehen jeden, der aktuell seinen Unmut äußert. Wir nehmen diese Sorgen, also wir, der Fortuna-Podcast aus dem Exil, nehmen diese Sorgen sehr ernst und sehen uns auch absolut in der Pflicht, die Fortuna sportlich wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Daran arbeiten wir hier jeden Tag und wir können allen Mitgliedern und Fans versichern, dass unser gesamtes Handeln darauf ausgelegt ist, dass wir sportlich wieder erfolgreicher werden. Danke.
Gut gesprochen, Tim. Gut gesprochen. Ich hatte kurz Sorgen, dass wir das nicht machen würden. Aber jetzt, dass du es nochmal versichert hast, fühle ich mich beruhigt und kann gleich wohlig einschlafen.
Ja, das wollen wir natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen dieses wohlige Gefühl übermitteln. Und jetzt, da ihr wisst, dass es nicht nur um die Vereinsführung geht, sondern auch um uns Podcaster, die alles dafür tun, dass die Fortuna möglichst bald wieder sportlich erfolgreich wird, könnt ihr hoffentlich geruhsam schlafen.
Wir haben euren Frust im Blick, wir haben euren Unmut im Blick, wir verstehen den, wir nehmen das ernst. Wir geben ja alles für euch und für den Verein.
Ja, wie ihr unschwer erkennen konntet, wenn ihr denn davon gehört habt, waren das leicht abgewandelt die Worte unseres Vorstands Klaus Allofs. Und es ging da darum, dass es Unmut gab bezüglich der Nicht-Trainerentlassung und ein Brief an Klaus Allofs formuliert wurde nach dem Spiel am vergangenen Freitag. Und wir werden auch in dieser Folge mal schauen, wie wir dazu stehen, ob denn jetzt eigentlich es an der Zeit gewesen wäre, auf dieser Position was zu tun.
Was man festhalten kann?
Ja.
Sorry.
Ne, bitte, Moritz.
Ja, was man festhalten kann, diese verschiedenen Verlautbarungen vor und nach dem Spiel, die durch den Vorstand Klaus Allofs in den Äther geblasen werden, geben einem schon ein bisschen Rätsel auf. Also der ehemalige Vorstandsvorsitzende im Bereich Kommunikation hat meiner Meinung nach kommunikative Defizite. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was da bei dieser PK gelaufen ist. Ich finde es aber auch einfach nicht besonders glücklich, was da für ein Rumlavieren und Rumeiern und halbes Zurückrudern und sowas passiert. Ja, was denkt ihr denn, warum Christian Preußer nicht entlassen wird bisher?
Ja, ich denke, wenn ich ganz ehrlich sein soll, Allofs hat sich jetzt halt mehr oder weniger an diese Personalie irgendwie gebunden. Und genauso wie er halt letzte Woche auf der Pressekonferenz nicht so richtig an seinem Ego vorbeigekommen ist und im Wohle der Fortuna handeln konnte, indem er da einfach irgendwie sauber mitspielt und sich professionell gibt. Genauso, glaube ich, kann er auch jetzt irgendwie an seinem Ego nicht so ganz vorbei und vielleicht entscheiden, dass es jetzt einfach irgendwie einen anderen Impuls braucht, sondern er möchte, glaube ich, jetzt irgendwie sich und allen anderen beweisen, dass es richtig ist, an Preußer festzuhalten. Und ich will da jetzt, ich persönlich gar nicht sagen, dass ich da nicht irgendwie auch teilweise mitgehen kann. Auch wenn ich, glaube ich, eher in die andere Richtung tendiere. Aber ich finde, so wie Allofs sich jetzt in letzter Zeit halt präsentiert hat, wirkt es auf mich, ja, wenig vertrauenserweckend einfach.
Aber inwiefern hat er sich denn halt vor dem Spiel gegen Nürnberg an Preußer schon gebunden? Das hat er doch jetzt erst gemacht nach dem Spiel. Vor dem Spiel konnte man das halt alles danach interpretieren zu diesem Endspiel für Preußer. Und es wäre für Allofs total elegant leicht gewesen, da jetzt rauszukommen. Das hätte ihm ja keiner einen Strick draus gedreht, wenn er jetzt gesagt hätte, das war's, das reicht. Wir müssen hier nach Punkten schauen, wir sind im Abstiegskampf und so weiter und so fort. Und ich finde, deine Interpretation finde ich tatsächlich dahingehend nicht sonderlich überzeugend, weil das hat er jetzt gemacht, nach dem Spiel.
Das stimmt, aber trotzdem glaube ich, nachdem jetzt einfach dieser Machtkampf irgendwie an der Führungsspitze noch offener zutage getreten ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach noch einen großen Einfluss hat, weil ja in der Vergangenheit, glaube ich, schon auch eher Allofs derjenige war, der Preußer irgendwie überhaupt erstmal verpflichtet hat.
Glaubst du?
Dadurch, dass jetzt einfach mit dem, was halt letzte Woche passiert ist, die Fronten irgendwie noch mal mehr, also halt klarer gezogen sind, kann ich mir gut vorstellen, ja, dass das halt einfach in dieser Entscheidung halt irgendwie noch weiter mit reinspielt. Also ich sehe nämlich jetzt alleine, wenn ich mir dieses Spiel gegen Nürnberg halt jetzt anschaue, nämlich nicht, was ansonsten halt diesen Umschwung bei Allofs halt herbeiführen können. Also das, ich sehe ehrlich gesagt im Spiel nicht den Grund dafür. Wenn sehe ich den eher außerhalb.
Also ich finde das ein bisschen zu viel Spekulation, weil darüber spekulieren, woran das liegen könnte, weiß ich halt nicht. Könnte ich halt auch machen, dass man vielleicht gewisse Traineralternativen nicht mehr hat oder so weiter und so fort, aber das jetzt auf so einem Machtkampf und auf sowas hinzuziehen, das finde ich schon ein bisschen arg. Da fehlt mir ein bisschen die argumentative Faktengrundlage.
Ja, ich glaube, deshalb sollten wir auch einfach mal die Faktengrundlage, die sich da auf dem Platz am Freitag wiederfinden lässt, uns angucken.
Ja, ich will auf jeden Fall auch noch mitspekulieren, Leute. Sorry. Also mein Hot Take wäre gewesen, nach dem Spiel, wenn man das gegen Nürnberg gewonnen hätte, stünde man punktgleich wie Nürnberg letztes Jahr nach dem 20. Spieltag da. Und ein Punkt besser als St. Pauli letztes Jahr nach dem 20. Spieltag. Und das sind ja so ein bisschen die Vereine, wo man immer denkt, oder ich zumindest, ja, guck mal, da hat es ja auch geklappt. Und der Schulz, heißt er, bei St. Pauli wäre auch fast entlassen worden. Und Klaus auch bei Nürnberg. Und dann haben sie aber zusammen die Wände gepackt. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich aus den Gründen auch, weil Alofs da eine starke Entscheidung getroffen hat für Christian Preußer, dass das damit reinspielt, dass er nach wie vor auch seine Entscheidung da gerne funktionieren sehen würde. Mein Gefühl ist aber auch so ein bisschen, weil ich dieses Gefühl teile irgendwie, dass man bei der Fortuna nicht davon ausgeht, dass man ernsthaft absteigen kann. Und dann ist die Frage, also ich habe nicht das Gefühl, das ist mein Eindruck, der sich mir vermittelt. Und ich kann das so ein bisschen nachempfinden, weil es einfach zu scheiße wäre, um wahr zu sein. Und könnte mir vorstellen, dass sowas dann passiert, wenn du denkst, na komm, irgendwie Klasse halten, schaffen wir halt auch mit Preußer, bevor wir jetzt halt irgendeinen anderen holen, mit dem wir die Klasse halten, wo wir dann wieder aber nicht vom Konzept überzeugt sind, versuchen wir es halt einfach mit Preußer und gucken, ob wir noch ein bisschen Entwicklung in diese Rückrunde reinbekommen.
Ich möchte noch ergänzen, wenn man das Spiel gewonnen hätte, stünde man auch einen Punkt besser da als Darmstadt 98 und ja. Letztes Jahr.
Ja, die haben ja ihren Trainer anderweitig losgeworden im Sommer.
Genau.
Aber also ich finde das, ich überrascht jetzt gerade die Meinungsstärke und worauf die sich hier eigentlich stützt, weil das Preußer die Entscheidung von Alofs im Sommer gewesen sei, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und dass er das ja deshalb an ihm festhalten muss. Und klar kann man halt in Kontinuitäten irgendwie was Gutes sehen. Und vielleicht ist das das Argument, das halt Olofs irgendwie sucht, von wegen. Aber er hat, die haben ja nicht gewonnen am Freitag. So, das ist ja auch mal klar. Und er hat das halt eigentlich gut vorbereitet, wenn er ihn ja nicht entlassen hätte wollen können, sollen. Und jetzt diese Kehrtwende, das ist ja doch das Komische.
Genau.
Das ist das Erklärungsbedürftige. Weil alles deutet darauf hin, dass er halt quasi am Freitagabend schon seinen Spind räumen kann und damit es Samstagmorgen verkündet, damit man es nicht am Sonntag machen muss, weil er Geburtstag hat am Sonntag. Also ich bin da jetzt bisschen überrascht, ob das vielen Spekulatius hier, der hier rumliegt, weil keine Ahnung, ich finde das. Nee, weiß ich nicht. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Dabei war das Spiel ja offensichtlich schon viel besser als gegen Bremen.
Ja, dann. Gut, das ist ja keine Leistung.
Ja, aber also trotz allem teile ich so ein bisschen das auch, was Moritz gesagt hat. Also diese Kontinuität ist gerade, wenn man die Hinrunde von St. Pauli gesehen hat, jetzt geht es ja gerade wieder ein bisschen zurück, immer sehr groß besprochen worden. Oh, wo stand denn St. Pauli noch vor einem Jahr, Tabellenletzter mit so und so vielen Punkten und sie haben den Trainer nicht gewechselt und ich habe auch so den Eindruck, dass das durch so ein paar Vereine, wo das gut geklappt hat, momentan sehr viel besprochen wird in der ersten und zweiten Bundesliga. Ich habe mir auch den Spaß mal gegönnt, nämlich zum Beispiel beim VfB Stuttgart in einem Forum auf transfermarkt.de ein bisschen rumzulesen, wo auch gerade die Kontinuität gepredigt wird. Also das ist momentan auch so ein Buzzword, so von wegen, ja, in einem Jahr werdet ihr schon sehen, wo wir da stehen. Ja,
wird man. Okay, das finde ich okay. Mhm. Wenn das, ja, denn der Moritz den Argumentationsstrang aufmacht und du ihn jetzt hier aufnimmst, finde ich das nachvollziehbar und ich würde das ja auch ein ganzes Stück weit unterschreiben.
Ja, bei mir ist es da sind schon, wir ja genau.
Genau, aber bei mir ist es eher so, wenn ich schon für eine Trainerentlassung bin, da muss aber schon einiges passiert sein. Das ist jetzt nur meine subjektive Sichtweise ganz offensichtlich und daher auch argumentativ nur darauf basierend, aber schauen wir vielleicht mal auf dieses Bremen-Spiel und suchen das, was Klaus Alofs da ausgemacht hat. Und ich kann jetzt schon eigentlich sagen, was er da ausgemacht hat. Soll ich sagen, was er da ausgemacht hat?
Nürnberg-Spiel.
In einem Nürnberg-Spiel, ja, was habe ich denn eben gesagt? Ja.
Bremen.
Okay. Entschuldigung. Soll ich jetzt sagen, was er da ausgemacht hat?
Ja, go.
Schinter Appelkamp, der gut gespielt hat. Oh, vielen Dank. Kommen wir zum Ausflug auf das nächste Spiel gegen Kiel. Lou, was hast du uns da mitgebracht?
Okay, dann sammeln wir mal alle Brocken rund um einen besser aufspielenden Schinter Appelkamp ein und gucken doch noch mal ein bisschen ausführlicher auf Nürnberg, oder?
Ja, unbedingt. Und damit fängt nämlich ja für mich auch eigentlich so ein bisschen diese Kritik an, die man an der Argumentation haben kann, dass das jetzt gegen Nürnberg ein Schritt in die richtige Richtung gewesen ist. Weil es könnte, ehrlich gesagt, für mich noch so ein weiteres Spiel sein, an das wir uns halt am Ende der Saison noch hervorstechend erinnern werden, wenn wir auf die Saison schauen. Genauso wie dieses Spiel gegen Aue war das, glaube ich, beziehungsweise das gegen Schalke, was dann dazu geführt hat. Ne, vor der allerersten Länderspielpause, als Fortuna wirklich komplett offen war und von Schalke komplett hergespielt wurde, stellenweise, dass dann halt in den Spielen danach Preußer alles komplett auf Defensive gefahren hat. Man hat damit dann irgendwie zwei Auswärtssiege gegen Ingolstadt und Aue geholt, ein Unentschieden gegen Regensburg, glaube ich. Und da hat Preußer ganz, ganz viel von dem Fußball, den er eigentlich spielen wollte, halt geopfert. Und so richtig ist eigentlich, sind diese Prinzipien und ist dieser Fußball, der uns eben auch in den ersten Spielen ja auch wirklich teilweise auch während die Ergebnisse da auch nicht immer so gut waren, ja wirklich ein bisschen da träumen lassen, der ist nicht wiedergekommen. Und das ist jetzt in meinen Augen die Aufstellung gegen Nürnberg nochmal einen Schritt weiter zurück. Das wurde da ja auch auf Twitter von einigen, glaube ich, ganz lustig angemerkt, dass das ja eigentlich eine komplette Rösler-Aufstellung war mit einem schönen 4-4-2 Schinter auf dem Flügel, Edgar Pripp in der Startaufstellung, Hoffmann zurück in der Viererkette für Clara, damit für jemanden, der eigentlich einer der wenigen Lichtblicke in der bisherigen Saison gewesen ist. Und auch etwas überraschend, Robert Bojenik irgendwie mal zurück überhaupt auf dem Platz und dann auch direkt in der Startaufstellung. Und ich glaube, man kann diese Parallelen zu Uwe Rösler schon sehen, wenn man sie sehen möchte, oder?
Ja, das heißt, es ging, glaube ich, sicherlich um eine Stabilität, die man aus der man heraus agieren wollte. Es ging eher nicht darum, hier 3-0 zu gewinnen, sondern eher 1-0. Ich finde ja Schinter Appelkamp auf links, das habe ich ja immer gesagt, dass das eine gute Idee ist. Und wenn man ihm dann auch noch ein paar mehr Freiheiten gibt, wie das ja passiert ist, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war oder ob Appelkamp die sich genommen hat, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber der war ja da nicht auf links festgenagelt, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ansonsten, ja, mit Edgar Pripp in der Mitte, man macht das halt mal, ne? Das ist so mit Bojenik, das ist so ein, ja nicht auch nicht ein total unbekannter Trainer-Move von Leuten, die halt unten drin stehen und mal was anderes aufbrechen wollen. Da bringst du mal einen, der lange nicht gespielt hat. Normalerweise machen das ja die neuen Trainer. Und guckst mal, was passiert.
Ich fand es auch von der Aufstellung her, habe ich die Tweets, die da so reinkamen, voll verstehen können. Von dem, wie es sich dann auf dem Spielfeld dargeboten hat, war das viel variabler, als das unter Rösler gewesen wäre bei der Aufstellung. Und von daher, ja, hat sich das ein bisschen relativiert, meine Flashbacks.
Meist vor allem, weil Schinter und Naray immer mal wieder Seiten gewechselt haben. Ja. Weil dieses in die Mitte ziehen von Schinter und damit Raum lassen auf der Außenbahn für Hinterläufe oder so, das hat er ja tatsächlich auch in diesen 4-4-2-Spielern unter Rösler gemacht. Mhm. So damals kurz vor der Winterpause oder wann war das in dieser erfolgreichen Phase? Zeit.
Ja, generell finde ich, hat man wirklich da sehr, sehr viel wiedererkennen können. Ganz viel hat mit Sicherheit an dieser Rolle von Shinta gelegen, die mir auch wirklich, wirklich unglaublich gut gefallen hat. Wo ich ihn auch gerne in Zukunft weiter sehen würde, eigentlich auf dem Flügel, weil man eigentlich dann halt auf dieser Flügelposition nichts verliert. Aber weil er dann doch immer wieder in anderen Räumen auftaucht, ohne dass es halt auffällt, dass er nicht auf dem Flügel ist, gewinnt man so viel hinzu, man kann so viel überladen, was aber wieder auch nur heißt, man braucht irgendwie, finde ich, immer noch jemanden für die Zehnerposition. Aber das ist mal wieder eine ganz andere Diskussion, die will ich jetzt hier nicht noch ein weiteres Mal führen.
Es sind ja auch noch 2 Wochen Zeit.
Eine. Zwei?
Oh, das ist relativ genau eine Woche noch
Zeit. Das war letzte Woche.
Ja gut, gibt dann vielleicht auch noch ein paar andere Positionen, die noch ein bisschen drängender sind, aber da kommen wir vielleicht auch später noch zu oder vielleicht auch erst in der nächsten Folge. Und ich finde, man kann da jetzt auf jeden Fall schon auch verstehen, was man da jetzt im Gegensatz zu dem Rösler Fußball aus der letzten Saison jetzt halt irgendwie an Verbesserungen sieht, wenn man das jetzt mal einfach so 1:1 vergleichen will, weil das Spiel hat mir jetzt so wie einige Spiele unter Preußer, nicht alle, aber einige schon besser gefallen, weil man ja eben schon viel, viel häufiger zum Strafraum kommt, in den Strafraum kommt oder zumindest, ja doch, sagen wir mal, an den Strafraum kommt und als das bei Rösler der Fall war, wo ja wirklich die Spiele oft von einer Trägheit irgendwie bestimmt waren. Aber trotzdem hat es ja irgendwie nicht dafür gesorgt, dass man halt dieses Spiel gewonnen hat. Und klar, wenn man jetzt einfach dieses einzelne Spiel betrachtet, da kann man ja auch sagen, da ist so viel gegen die Fortuna gelaufen. Man hatte die Chancen. Wenn man die macht, dann gewinnt man das Spiel. Wenn das Spiel nicht mit diesem 0:1, mit dieser Urkatastrophe des Spiels halt irgendwie losgeht, schon in der zweiten Minute, dass er auch fast unglücklicher nicht fallen kann, wird das Spiel vielleicht irgendwie auch anders ausgehen, aber irgendwann ist es halt egal. So, man muss einfach jetzt, glaube ich, irgendwann einen Impuls in diese Truppe setzen, weil wir jetzt einfach schon ein paar von diesen Spielen gesehen haben. Gerade das Sandhausen-Spiel fand ich halt irgendwie sehr, sehr ähnlich, wo man einfach gesagt hat, ja, man ist eigentlich überlegen, man ist nicht drückend überlegen, man ist aber besser als der Gegner, man erspielt sich halt immer ganz gute Möglichkeiten, aber eben auch nicht so richtige, hundertprozentige Chancen, man drückt den Gegner halt nicht komplett hinten rein und wenn man halt diese Spiele verliert, plus noch diese ganze Hypothek von den anderen Spielen, wo man mit guten Leistungen nichts geholt hat, dann waren wieder irgendwelche Nichtleistungen, aber besonders eben irgendwie in den Heimspielen, dann fehlt mir einfach irgendwann die Fantasie, dass man halt diese ordentlichen Leistungen in Punkte irgendwie ummünzen kann.
Ich habe mal eine ketzerische Frage an euch. Glaubt ihr, das Spiel, also ich meine, in der ersten Halbzeit muss ich ganz ehrlich sagen, mit all den Chancen, die man sich noch erspielt hat, hätte man auf jeden Fall ein 1:1 verdient gehabt. Aber glaubt ihr, dass sie so frisch und ich sag mal mutig nach vorne gespielt hätten, wenn sie quasi im Hinterkopf gehabt hätten, oh, wir können ausgekontert werden, wir können das 0:1 fangen, also wenn das 0:1 nicht einfach nach 2 Minuten gefallen wäre, weil ich meine, die wussten ja schon, es ist ein eminent wichtiges Spiel und meint ihr, das Spiel hätte anders ausgesehen, wenn es noch lange 0:0 gestanden hätte, also auch vom Mut nach vorne zu spielen, schnell nach vorne zu spielen?
Denke ich eigentlich schon, weil ja eigentlich noch bevor das 1:0 fällt, hat die Fortuna eigentlich eine richtig gute Situation, wo man sehr hoch presst und dann im Mittelfeld in einer sehr gefährlichen Ausgangslage den Ball gewinnt. Wenn man das ein bisschen cleverer macht, kann man da halt auch selber das Tor schießen. Das ist wirklich eine richtig gute Gelegenheit, die halt durchs Pressing ausgelöst wurde. Das hat, also da war ich wirklich. Also ich habe mir hier wirklich aufgeschrieben, extrem guter Beginn, Klammer auf. Erste 80 Sekunden oder sowas.
Und ja, aber dann gehen wir doch mal auf das 0:1.
Also glaube ich eigentlich, dass wenn das 0:1 nicht fällt, dass die Fortuna dann viel, viel besseres Spiel insgesamt abreißt.
Und das glaub muss ja auch nicht fallen, ne? Das muss nicht fallen, oder?
Nö, das muss nicht fallen. Aber das ist ja für mich das Argument, dass das. Also ich finde, dieses, was hier fast schon, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, dann könnte man ja glauben, dass die Fortuna hier einen sehr gefälligen Offensivkick geboten Nein. hätte, wenn man das hier hört, was ihr da so. Das, dem möchte ich doch mal deutlich widersprechen.
Ja.
Und ich finde, dieses 0-1, das ist einfach ein Absteigertor, das man bekommt. Ein Absteigergegentor. Wie es im Buche steht. Jede Mannschaft in der Geschichte dieses Sports, die abgestiegen ist, hat genau solche Tore bekommen. Außer vielleicht Fürth, die sind auch so schlecht. Aber du läufst da rein und dann gehen die, also eine Reihe geht da nicht richtig hin, das ist alles so ein bisschen vorsichtig. Der kann da einmal quer durch den gegnerischen Strafraum laufen, der Nürnberger, ohne dass er da groß gestört wird, und das darf halt nicht sein. Und das spricht halt für einige Probleme in der Abstimmung oder halt, dass man nicht genug drauf geht und keine Ahnung, was, dass man vielleicht im Kopf nicht genau da sein sollte, wo man ist. Das ist der erste Teil des Absteiger-Gegentores. Und der zweite Teil des Absteiger-Gegentores ist dann schießt natürlich Peter Müller-Meyer aus 25 Metern und der Ball wird abgefälscht und ist jetzt natürlich drin. So. Heißt nicht Peter Müller-Meyer, aber ich wollte das jetzt hier mal für
Lino Tempelmann heißt er. Ja, ja.
Für jeden Absteiger, der jemals abgestiegen ist, verallgemeinern. Ja,
aber muss man nochmal eigentlich kurz, muss man wirklich auch nochmal erwähnen, wie dieser Ball halt abgefälscht wird. Das ist schon geil. Also man kann ihn, glaube ich, wirklich nicht besser abfälschen und dabei halt wirklich diesen Laufweg irgendwie machen, den unten irgendwie an die Fußsohle bekommen und dabei halt irgendwie auch noch nicht mal im Abseits stehen. Also das ist wirklich wie gemalt, muss man schon sagen. Das ist schon ein ganz tolles Tor gewesen.
Ja, hätte man eigentlich ausmachen können, weil man sich dachte, so.
Ne? Torschießen die halt nicht mehr.
Obwohl die ja schon so brillant offensiv gestartet sind in diesem Spiel 80 Sekunden lang.
Aber vielleicht wird es ja besser als gegen Bremen. Das war die Hoffnung.
Ja, wie gesagt, gut. Vergleiche können sechsten, auch durch ordentlich, ne?
Bis zur sechsten Minute war das die Hoffnung, ja. Da hättest du schon 2-0 stehen können.
Ja, eben.
Ja, ich sage, da war ich halt noch nicht da. Da habe ich. Ich weiß
es nicht. Und zwar auch ohne Gegenwehr konnte man sich da schön locker durch den 16er kombinieren. Das war wie im Training. Ja. Und dann zum Glück nicht so platziert abgeschlossen, weil ansonsten weiß ich nicht so genau, wie die Mannschaft darauf reagiert hätte, wenn es nach 6 Minuten 2-0 gestanden hätte. Dann hätte auch das Spiel nochmal ein Desaster werden können. Und dann weiß ich nicht, ob wir heute nicht über eine Trainerentlassung reden würden. Das ist durchaus die Frage.
Ja, generell hatte ich eigentlich die ersten 20 Minuten das Gefühl, dass das an dem Tag wieder eine ähnliche Leistung wie gegen Bremen wird und dass das noch eine wirkliche Klatsche geben kann. Also klar, diese Chance in der 6. Minute, wo halt einfach Kastmeier mit dieser fantastischen Parade nochmal Schlimmeres verhindern kann, ist da irgendwie die größte Chance. Aber auch sonst kam Nürnberg ja eigentlich immer total easy irgendwie bis zum Düsseldorfer Strafraum durch. Hatte da, es gab riesige Löcher zwischen der Mittelfeld- und der Abwehrkette, durch die Nürnberger einfach immer wieder durchspazieren konnten. Und erst so nach und nach hat die Fortuna sich ja so langsam ein bisschen gefangen. Allerdings unterbrochen.
Ja, aber in der 13. war genau, ja die größte Chance. Das war ja schon innerhalb der ersten 20 Minuten.
Unterbrochen, ja. Eben genau von dieser Chance in der 13. Minute, wo es auch eigentlich schon 1-1 stehen muss, auch wenn man da vielleicht nochmal sagen kann, dass das schon auch ein bisschen zufällig ist, wie diese Chance entsteht und wie dieser lange Flugball aus der eigenen Hälfte. Aber dann pflückt den halt Nara ja wirklich einfach fantastisch runter. Also der Nürnberger spekuliert ja, glaube ich, ein bisschen damit, dass er den nicht so fantastisch runterpflücken wird. Und den lässt er da ziemlich alt aussehen. Aber danach muss er den Ball auch einfach am Torwart vorbeibringen.
Moment, aber das ist der Ball von Kastenmeier, oder?
Nein, der kommt
nicht. Nein, das ist der Hoffmann-Ball. Okay.
Hoffmann, ja.
Ja. Ja, aber das passte ja auch. Das passt doch auch in dieses Narrativ seit der 2. Minute. Klar, machst du dieses Tor dann halt nicht.
Ja, aber es passte halt nicht ich weiß nicht, wie wir heute ein Tor schießen sollen.
Doch, also, weil es ja komplett, weil es halt so zufällig war. Weil es nicht aus einer gefestigten Struktur, aus einem Offensivfuß, aus einem Offensivplan heraus entstanden ist, sondern halt es passiert halt was. Die Nürnberger sind ein bisschen aufmerksam, sowas passiert halt kein zweites Mal.
Ja, und auch sonst.
Sowas ist der, zweimal passiert, aber ja.
Ja, aber auch in der ganzen Phase danach, also habe ich mir dann ja auch nochmal notiert, dass alles, was die Fortuna gemacht hat, ist immer nur über Einzelaktionen halt irgendwie entstanden. Wie irgendwie das, dass mal da einer mal einen langen Ball schlägt. Das, da glaube ich halt auch nicht, dass das halt wirklich irgendwie die Strategie gewesen ist, wie man Nürnberg an dem Tag knacken wollte. Und sonst waren es eigentlich immer nur irgendwie Naray, den man halt irgendwie vielleicht mal ein bisschen länger geschickt hat, aber eben vor allen Dingen Schinter, der halt irgendwie einen ausgedribbelt hat, zwei Leute ausgedribbelt hat. Aber wirklich zu sehen, was da der Plan dahinter war oder vielleicht überhaupt mal eine wirkliche offensive Identität halt irgendwie bei der Fortuna zu erkennen, die gibt es ja irgendwie schon die ganze Saison nicht. Da fand ich, war das jetzt auch irgendwie eher ja, nochmal ein Rückschritt an dem Tag und nicht irgendwie was, wo man halt sagen kann, hey, das geht jetzt hier aber in die richtige Richtung.
Und das beste Indiz dafür, und das ist ja auch schon die ganze Saison so, ist, dass man einfach keinen funktionierenden Offensivplan hat, ist, dass der Spieler, der den egal welchen Offensivplan es geben sollte, eigentlich immer zu Ende geführt hat die letzten Jahre und auch, wenn man auf die Aufstellung guckt, diesmal auch hätte zu Ende führen sollen, nämlich Ruven Hennings. Ich glaube, den hättest du gar nicht auf den Platz schicken müssen.
Ja.
Der eigentlich nicht teilgenommen an diesem Spiel. Und das ist immer ein Indiz, wenn man auf Ruven Hennings guckt und sieht, der ist nicht dabei, der ist nicht eingebunden und so weiter. Das ist immer ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt und dass es keine Struktur gibt, auf der man Offensivfußball in Rot-Weiß ausführen kann. Ich meine, wenn man ihn gar nicht aufstellen würde und einfach ganz anders Fußball spielen würde, okay. Aber wenn man ihn aufstellt, dann muss man doch auch eine Überlegung
den auch finden. Genau, da hast du natürlich recht. Ich fand dann jedoch, muss ich sagen, nachdem ich angekommen bin zum Spiel schauen, habe ich doch auch ein paar Sachen gesehen, die ich nicht so schlecht fand, die dann häufig aber auch gescheitert sind an doch dann individuellen Fehlentscheidungen weiter vorne. Also ich hatte das Gefühl, so, weil ich weiß nicht so genau, ab der 20. oder so, dass Fortuna so ein bisschen es hinbekommen hat, sich aus diesem Nürnberger Pressing ganz gut rauszuspielen und zwar den Ball flach gehalten hat und relativ schnelle Pässe gespielt haben, die auch einigermaßen gut angekommen sind. So, also es wurde nicht der Ball dann, wenn die Nürnberger gepresst haben, es wurde nicht der Ball entweder sofort verloren oder sofort lang weggeholzt, sondern die haben schon versucht, sich durch Kurzpässe aus diesem Pressing zu befreien. Und dann sind so Sachen schiefgegangen wie die Verlagerung auf die andere Seite, die dann eigentlich quasi die einfache Übung war von dem Ganzen. Also nachdem du dich da aus so einem... Die Nürnberger pressen gut, die laufen gut an, die stellen gut die Räume zu. Fortuna hat dagegen gut sich freigelaufen auf relativ engem Raum. Und dann der freigespielte Spieler, der dann die Verlagerung auf die andere Seite spielen müsste, hat dann einen Fehlpass gespielt oder diese Verlagerungen sind nicht angekommen. Auf der linken Seite habe ich mir das viermal aufgeschrieben. Moment, ich muss die Formulierung nochmal kurz finden. Ah ja, angriffsunterbindende Fehlpässe. Leider viermal von Herrn Gavouri, der wirklich sehr präsent ist und so, aber da in diesen Abspielen auch immer sehr unbedrängte Fehlpässe sich leistet, leider noch. Was auch ein Indiz dafür sein könnte, dass er gar nicht für diese Position geholt wurde, auf der er jetzt spielen muss. Und genau, also so mein Eindruck, als ich dazu kam zum Spiel schauen, war erstmal, ach ja, die versuchen die Bälle flach zu halten und dann in den richtigen Momenten auch die Verlagerung zu spielen und pöllen nicht einfach den Ball auf den Flügel, um dann da zu gucken, ob Naray schafft, eine Flanke zu schlagen.
Also ich glaube, dass Gavouri schon für die Linksverteidigerposition geholt worden ist. Das hat man ja immer wieder betont, dass man das ja ein vorgeworfen Sommer ist, weil im Sommer ja die ganzen Linksverteidiger weg sind.
Das haben wir
betont? Nein, oder? Das hat die Fortuna betont. Die Fortuna hat gesagt, er ist Linksverteidiger oder halt linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Und deshalb glaube ich schon, dass es seine Position ist und ja, richtig glücklich war er in den Spielen, in denen er jetzt gespielt hat, noch nicht. Das würde ich auch so sehen. Und du hast vollkommen recht, dass da einige Dinge auch nicht ganz gut funktioniert haben, weil, ja, also diese Ausgangsüberlegung ist ja nach wie vor die Klaus Allofs schaut dieses Spiel und entscheidet dann, wir bleiben, halten beim Trainer fest. Und ich finde es auch gut, erstmal Klaus Allofs da halt ernst zu nehmen und nicht irgendwelche anderen Motive zu unterstellen, sondern irgendwie zu sagen, okay, das Spiel war irgendwie so gut, dass man da was sieht. Und ja, die Fortuna hatte irgendwie auch mehr gewisse Akzente und so weiter und so fort, aber Nürnberg brauchte ja auch nicht alles anderes machen. Die brauchten ja auch, die führten 1-0 seit der zweiten Minute und wussten, dass sie halt gut kontern können. Das haben sie dann ja auch gezeigt. Denn Nürnberg hätte durchaus auch nochmal ein Tor machen können. Das wissen wir ja auch, nachdem wir das Spiel gesehen haben. Also da ist sicherlich auch ein bisschen was eben so passiert wegen des frühen Tores von Nürnberg und ob man der Fortuna unterstellt, dass sie ohne, was Herr Tim ja angedeutet hat, ja, was wäre eigentlich passiert, wenn das Tor nicht so früh gefallen wäre? Nö, glaube ich halt nicht. Es gibt einfach wenig Argumente in den letzten Wochen, das zu unterstellen oder zu glauben, dass es halt irgendwie anders gelaufen wäre als wie nach dem 0-1.
Das wollen wir jetzt schon, oder wollen wir weiter das Spiel durchbesprechen und dann uns überlegen, was Klaus Allofs da gesehen hat?
Ja, Jan hat es ja angedeutet, dass einige Spieler einfach einen besseren Tag auch erwischt haben und viel über Einzelleistungen gegangen ist. Ob man das dann unbedingt auf die Habenseite von Christian Preußer setzen muss, das stelle ich jetzt auch mal in Zweifel. Natürlich, er hat die Mannschaft ein- und aufgestellt und hatte ja vielleicht auch die Idee, dass da vorne ruschiert wird und man Schinter mehr Freiheiten gibt und er deshalb besser funktioniert hat. Gut, wir haben aber auch schon angedeutet, dass Ruben Hennings überhaupt kein Faktor war und einfach, wenn er auf dem Platz steht, besser eingesetzt werden muss. Und ich würde auch sagen, diese 21-15 Torschüsse, die es irgendwie am Ende statistisch sind, haben schon auch damit zu tun, dass einige Spieler einfach besser performt haben als gegen Bremen und halt auch einfach Nürnberg ungefährliche Torschüsse, zum Beispiel so ein Edgar Prippen aus der zweiten Reihe schießen lassen, auch einfach zugelassen haben, so.
Ja. Und von Nicola Gavuri vor allen Dingen. Der hat schon gegen Bremen halt ständig irgendwie aus 30 Metern abgezogen. Der schießt immer genau an die gleiche Stelle, irgendwie 10, 15 Meter zu hoch links drüber. Das ist wirklich, die gehen alle an die gleiche Stelle, weit, weit drüber. Ich möchte denn wirklich keine Distanzschüsse mehr versuchen sehen.
Also ich würde schon sagen, dass das, was du sagst, Tim, dass einige Spieler oder was Jan gesagt hat, bessere Einzelleistungen, dass das schon in dem Sinne interpretiert wird, kann ich mir vorstellen, dass diese Mannschaft eben so ein bisschen für den Trainer auch spielt, wenn da ja, so ein fiktives Endspiel da irgendwie hingesetzt wird, das geguckt wird, kann die Mannschaft versuchen, das umzusetzen, was der Trainer sagt, und hängt die Mannschaft sich für den Trainer rein? Oder denkt sie, jetzt hat er uns wieder irgendwas erzählt, komm, lass es. So. Und das hatte ich schon auch den Eindruck, dass die Leute nicht nur besser performt haben, weil sie einen besseren Tag hatten, sondern weil es auch insgesamt eine Leistung war, wo man sich doch deutlich aggressiver gezeigt hat und so. Und natürlich könnte es in dem Sinne interpretiert werden, dass die Mannschaft für den Trainer sich so reingehängt hat, dass man als sportlich Verantwortlicher denken kann, da geht noch was. Dieser Trainer kann diese Mannschaft noch erreichen und diese Mannschaft mag ihren Trainer noch und vertraut ihm.
Ich finde aber, Entschuldigung, ich dränge mich jetzt wieder rein. Ja, also die Einstellung stimmte, die haben sich nicht hängen lassen und das war ja auch das, was man nach dem Bremen-Spiel auch gefordert worden ist hier, ja, sich ein Einsatz, den man sehen will, das stimmt. Appelkamp auf Außen ist halt eine gute Idee, dafür ist er quasi belohnt worden, weil Appelkamp eine gute Leistung gebracht hat. Bojenik war halt auch gut. Man kann aber genauso so fragen, ja, du weißt aber halt mittlerweile, was Marcel Sobotka für ein Fußballer ist. Und dann stellst du ihn so auf, dass er halt einfach seine Stärken nicht ausleben lassen kann. Und das hat man vielleicht auch gesehen. Ja, wenn man da das Mittelfeld hätte anders aufstellen können, dann wäre da vielleicht noch mehr drüber gegangen. Edgar Pripp war der.
Aber darf ich kurz sagen, wie denn? Wie hättest du das Mittelfeld aufstellen wollen?
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Aber halt so nicht. Naja, du, also du, es ist das, so wie Sobotka gespielt hat, das war ja nicht überraschend. Ja, da kannst du lieber meines Erachtens. Es gibt halt einfach diesen defensiv starken Mittelfeldspieler. Ja, aber er ist halt auch nicht. Da kannst du ja sonst wen aufstellen. Da kannst du mir aus Piotrowski hinstellen und Tanaka. Er ist es ja auch nicht. So.
Da ist jetzt meine provokante Frage. Was von dem, was wir da jetzt am Freitag gesehen haben, würde euch optimistisch machen, dass das, was wir da gesehen haben, dass man darauf aufbaut für die nächsten Wochen und dass das quasi jetzt der erste Schritt ist und man setzt da jetzt einen zweiten Schritt drauf. Das Einzige, was doch wirklich gut funktioniert hat, war Shinta Appelkamp. Ja. Der hat in der ganzen Hinrunde halt ständig gefehlt. Der hat letztes Jahr ständig gefehlt. Immer wenn er gefehlt hat, ist alles zusammengebrochen. Der wird auch jetzt in der Rückrunde wieder viele Spiele fehlen. So, das tut mir furchtbar leid, aber das wird so sein. Der wird wahrscheinlich die Hälfte der Spiele machen, wenn wir Glück haben. So, wenn man diese Rolle rausnimmt, dann ist da doch nichts, worauf man aufbauen kann. Nichts. Sorry, das ist, mir wird eigentlich auch erst jetzt gerade so richtig klar, während ich das ausspreche. Aber wenn man doch Shinta aus dieser Ausstellung halt rausnimmt, dann hätte man jetzt für die Rolle, weiß ich nicht, einen Peterson, einen Pledel, einen Felix Klaus. Dann ist das nochmal ein ganz anderes Spiel und die Hälfte der Spiele jetzt in der Rückrunde werden mit diesem Kader bestritten werden. So, und dann ist da doch nichts, worauf man aufbauen kann.
Das habe ich vor einer halben Stunde so gesagt. Dann wolltet ihr über das Spiel sprechen, statt direkt auf Kiel zu gucken. Das möchte ich ja durchaus nochmal erwähnt haben. Ja,
ja, also ich muss dir leider zustimmen, Jan, aber ich habe ja gesagt, wir sollten über das Spiel sprechen, um nicht um deine These zu entkräften, sondern um sie zu diskutieren. Aber du hast ja schon recht. Ich möchte auch, Lou, dir eigentlich kein Argument, was ich finde, was gut gelaufen ist, nennen. Weil ich sag mal, das Einzige, was man vielleicht ihm noch zugute halten kann, ist, dass die Mannschaft sich, ja, vielleicht haben sie es für den Verein, für die Fans getan, aber sie haben sich auf jeden Fall nicht hängen lassen. Das heißt, erreicht sie noch. Aber ich möchte leider nochmal Salz in die Wunde streuen, dass ich auch finde, nach dieser ersten Halbzeit, wo man sich das 1:1 hätte verdient gehabt, was passiert denn da in der Kabine? Also ich meine, man kommt ja raus und man bettelt förmlich um das 2:0. Und da gibt's ganz viele Chancen für Nürnberg, wo ich halt denke, man muss doch nach dieser ersten Halbzeit sagen, okay, es hat in der ersten Halbzeit jetzt nicht geklappt, jetzt gehen wir da raus und machen möglichst schnell halt diesen Ausgleich, aber da kam ja dann gar nichts mehr. Also das hat mich auch ein bisschen verzweifelt gemacht. So.
Nürnberg hat das ganz gut gemacht. Ne? Die wussten halt, dass sie abwarten müssen, dass von der Fortuna jetzt halt nicht eine Phase kommt, wo in 5 bis 10 Minuten die drei Großchancen sich aneinander reihen würden, wo man als Nürnberg auch mal ins Denken kommen kann, sondern du kriegst ja auch die Zeit. Die Fortuna stellt ja den Gegner nicht über längere Zeiträume vor große Herausforderungen, die halt, woran der Gegner halt zusammenbrechen kann, sondern es sind mal punktuelle Momente, wo du halt die du überstehen kannst als Gegner, die dich aber halt nicht darüber nachdenken lassen, dass du hier irgendeinen falschen Spielplan hast oder dass halt irgendwas mit dir nicht stimmt. Sondern es kommt halt mal vor, dass es halt vielleicht mal eine Situation kommen kann, wo die Fortuna eine Abschlusssituation bekommt, aber das ist ja alles nichts, was die Struktur des Gegners verändern muss. So. Die haben dann ja sogar umgestellt und ein bisschen noch weiter dicht gemacht. Haben alles richtig gemacht.
Genau, die haben nach 2 Minuten den Führungstreffer gemacht und damit war, und da sind wir dann war schon so ein bisschen für Nürnberg klar, das wird heute möglicherweise ganz gut laufen. Ich meine,
was die interessantere Frage ist, an deine kontrafaktische Frage von Anfang an zu erinnern, Tim, also was wäre eigentlich passiert, wenn das 0-1 nicht gefallen wäre? Was wäre denn passiert, wenn Buschenik das 1-1 macht in der ersten Halbzeit? Ja, oder wenn Naray das 1-1 macht davor, nach 13 Minuten? Mhm. Wäre da, trauen wir da dazu, dass das halt ein Knoten gewesen wäre, der Platz, wo die Mannschaft sagt, geil. So, ich glaube nicht.
Aber glaub's auch nicht. Es wäre halt weiterhin die Mannschaft davon abhängig gewesen, dass individuelle herausragende Aktionen zu weiteren Chancen führen. Aber ja, da hast du auch einen Punkt. Also alles, was wir hier zusammentragen, ist eigentlich nichts, wo wir sagen würden, ja, das hat der Alofs gesehen und deshalb ist weiterhin unser Trainer Christian Preußer.
Genau, und das, um den Bogen jetzt zu schlagen, hat mich halt dazu bewegt, die Gründe woanders zu suchen.
Ja.
Und wenn ich an Klaus Allofs denke, dann denke ich vor allen Dingen, und das, da hat jetzt eben die jüngere Vergangenheit besonders zu beigetragen, eben an sein großes Ego, das halt seiner Professionalität im Wege steht.
Es ist schon interessant, dass er jetzt quasi sich tatsächlich an Preußer gebunden hat. Das ist aus machtpolitischer Perspektive ein bisschen riskant. Also wenn wir daran glauben, dass er das halt aus machtpolitischen Gründen tut, weiß ich halt nicht. Aber er hat jetzt diese Situation verstreichen lassen, wo niemand hätte ja gesagt, nee, das verstehen wir jetzt nicht, da gibt es keine Gründe für. Alle hätten gesagt, okay, perfekter Zeitpunkt. Jetzt haben wir mal 2 Wochen Zeit. Die geben wir dem neuen Trainer, der ja in der Pipeline hängt. Nur kann natürlich auch sein, dass das nicht der Fall ist.
Hängt denn jemand in der Pipeline?
Ja, genau.
Aber es wäre halt auch vielleicht. Weiß ich nämlich nicht. Also ich meine, ich glaube von vielen und ich glaube auch von mir wäre jetzt in dieser Situation, wenn man halt dann jetzt einen neuen Trainer holt, dann wäre auf jeden Fall ja der früher kolportierte Uwe Neuhaus ein absoluter Wunschkandidat. Ob der aber halt überhaupt Lust hat, sich diese Lage jetzt gerade noch anzutun bei der Fortuna, das weiß ich nicht.
Und jetzt
dann ist halt
Fall.
Die Frage, wen holt man stattdessen? Und genau, und du sprichst es jetzt ja auch schon aus, jetzt im derzeitigen Augenblick, also ich kann mir eben auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man das am Ende nochmal ganz bitter bereuen wird, dass man halt diesen Zeitpunkt jetzt verpasst hat, weil dass man irgendwie nochmal 2 Wochen Vorbereitungszeit bekommt. Das ist ja, wenn man die Corona-Fälle bei der Fortuna irgendwie im Winter nochmal betrachtet, wo man ja eigentlich 3 Wochen hatte, aber eben auch nicht 3 Trainingswochen, weil ja auch noch Weihnachten und so weiter war, plus eben diese Corona-Fälle, das wär jetzt mehr Trainingszeit gewesen, als Preußer in der Winterpause hatte. Und das hat man jetzt verstreichen lassen. So, ich meine, natürlich, ich glaube, wir freuen uns alle unfassbar, wenn man jetzt wirklich das als, wenn das am Ende halt irgendwie der Zeitpunkt ist, wo man sich wirklich nochmal sammelt und wo jetzt Preußer wirklich mit der Mannschaft was erarbeiten kann. Und wenn am Ende die Kontinuität sich auszahlt, dann werden wir alle zu Kreuze kriechen und Klaus Allofs danken. Aber so richtig sehen tun wir es ja alle anscheinend oder tun wir es größtenteils ja auf jeden Fall nicht.
Nein. Ja. Also die Frage ist ja so ein bisschen, also selbst wenn das jetzt so genutzt werden könnte, würde Christian Preußer jetzt ja nicht so wie Anfang der Saison nochmal ansetzen können und seine Vorstellung vom Spiel der Fortuna umsetzen und wie das halt am Anfang ja durchaus passiert ist, wie wir es schon angesprochen haben, dieser krasse Bruch beim Spiel gegen Schalke. Da würde ich auch die ganzen seine Vorgesetzten nicht so ganz aus der Verantwortung ziehen, weil da hat man nämlich im Prinzip erstmal nicht auf Kontinuität gesetzt, sondern da hieß es ganz klar, wir sind jetzt hier, wir wollen ja irgendwie ins obere Drittel. Das passt uns so mit den Ergebnissen nicht und zumindest von dem, was man so liest und so, war es halt nicht so, dass Preußer da komplett in Ruhe gelassen wurde. Ich meine, es gab ja irgendwie einmal die Woche Telefonkonferenz mit Allofs, Klaus und Preußer anscheinend. So, dass man Ja, also ich traue dem immer noch sehr nach, so, weil man hat ja irgendwie, das ist vielleicht dann auch so einer Nichterfahrung oder wenig Erfahrung geschuldet, die Christian Preußer eben im Fußball, im Profifußball hat, dass man dann so krass von seinen Plänen abgerückt ist und dann irgendwie sagt, erstmal Stabilität. Was soll der denn jetzt machen? Also was soll der denn jetzt in den 2 Wochen entwickeln? Soll er wieder da hinkommen?
Also ich finde, das ist eine verkürzte, also erstens ist es eine bissene Verklärung dieser Anfangszeit bis zu dem Schalke-Spiel. Da sah man eben schon, was die Vorstellung von Preußer sein könnte, aber man sah eben auch die Probleme. Dass er dann danach erstmal ein bisschen was zurückfährt, das ist ja okay. Aber die Idee ist ja dann, dass er von dem Zurückgefahrenen dann wieder aufbaut und und über die Hinrunde hinweg was entwickelt. Und das ist jetzt nicht passiert. Deshalb sind diese 2 Wochen, die jetzt kommen, die sind eigentlich auch egal. Also das würde ich jetzt vollkommen, da kommt jetzt nicht mehr quasi der Entwicklungsschritt, der halt in den letzten Wochen verpasst worden ist, nachdem man diese Stabilitätsphase irgendwie halbwegs überstanden hat, aber danach wurde es ja auch nicht besser. So, dann war man halt stabil, war man aber eben nicht mehr. Und das war das Problem. Also man hat einfach komplett alles über Bord geworfen. Man kam aus diesem Bremsen gar nicht mehr raus. Und das wird auch in den nächsten 2 Wochen wenig passieren. Man kann halt höchstens sagen, wir müssen irgendwie noch ein paar Punkte zusammenkriegen, auch ein paar mehr. Und wir überlegen uns jetzt, was sind die Stärken, die Fortuna hat im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die unten drin hängen. Und das sind individuelle Art. Und da kann man halt sagen, okay, wenn man halt hinter Appelkamp irgendwie gut einsetzen kann, dann ist das schon mal eine ziemlich gute Miete, die man da bezahlt. Aber das war ein komisches Wort. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Dann ist das nicht schlecht. Aber wie Lou auch schon sagte, Schinter wird nicht durchspielen in dieser Rückrunde. Das hat in den letzten Saisons schon, 2 Saisons, anderthalb Saisons, nicht gemacht. Und wie kriegt man andere Spieler hin, dass sie eben auch ihre individuelle Klasse, die wir ja unterstellen und die man hin und wieder sieht, hineinbringen können, um die Fortuna in dieser Klasse zu halten?
Ja, aber da sind wir doch genau da, wo sich der Kreis schließt, so ein bisschen zu dem, was wir am Anfang, bevor wir über das Spiel gegen Nürnberg gesprochen haben, hier thematisiert haben mit der Kontinuität. Was wir halt tatsächlich nicht wissen, ist, oder ich weiß es nicht, vielleicht seid ihr da besser informiert, ist, ob St. Pauli, Nürnberg, die Vereine, die man jetzt nennt, die am Trainer festgehalten haben, wo jetzt irgendwie die Saat aufzugehen scheint, halt durch dieses Tal der Tränen gegangen sind, indem sie aber etwas entwickelt haben, wo jetzt die Abläufe halt stimmen und man halt an dieser Entwicklung festgehalten hat. Und das ist halt genau der Unterschied, den man halt bei Fortuna momentan halt nicht sieht, weil halt immer in dem Moment, in dem man droht, wirklich unten reinzurutschen, ich erinnere nur daran, dass St. Pauli halt sogar noch im letzten Jahr irgendwie dann noch auf Platz 18 auch noch festgehalten hat, weil man da irgendwas gesehen hat am Trainer, der jetzt irgendwie ja, auf Aufstiegskurs ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, die zweite Liga ist eng, aber halt auf jeden Fall etwas entwickelt hat. Und da ist es halt einfach immer so, dass man bei Fortuna, bei Christian Preußer, wer weiß, wer ihm da reinredet und ob er das selber dann entscheidet, sieht, in dem Moment, in dem Fortuna da unten reinrutscht, wird so eine Sicherheitsvariante gewählt, hält man nicht mehr an dem eigenen Konzept fest. Und deshalb wage ich auch mal die These, dass hier Kontinuität schon unter dem selben Trainer nicht gegeben ist. Und dann stellt sich halt die Frage, ob Kontinuität hier das Schlüsselwort ist. Einen letzten Seitenhieb, den ich mir nicht verkneifen kann in der heutigen Sendung, ist, Christian Preußer kam mit der Empfehlung, eine Mannschaft in die dritte Liga geführt zu haben. Just saying.
Ja, also ich weiß irgendwie auch nicht so richtig, wie man das halt noch so ein bisschen positiv drehen kann, weil irgendwie, genau wie Jan das eben auch angesprochen hat, man ist jetzt im Grunde nach 19 Spieltagen halt schon an dem Punkt, wo man sagt, wir werfen irgendwie alles, was wir uns vorgenommen haben, alles, was wir geplant hatten, halt über Bord, stellen halt auf so ein mehr oder weniger flaches 4-4-2, weil das halt sehr, sehr gut dazu geeignet ist, halt irgendwie Stärken und Schwächen auf dem Spielfeld spielerischer und schematischer Art also von beiden Mannschaften in beide Richtungen halt zu nivellieren. Das macht ein Spiel tot. Und dann geht es halt viel um so ja genau, halt eben um Einzelspieler, um eine kleine Aktion oder so. Und ja, das ist ja wirklich im besten Fall genau das, was ja auch Uwe Rösler letztes Jahr probiert hat. Und ja, da wollte man ja eigentlich unbedingt von wegkommen. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt der richtige Ansatz, das so zu machen. Also es wirkt so, als ob man einfach im Augenblick dieser Mannschaft und vielleicht auch dieser Mannschaft ganz generell nicht viel mehr zumuten kann. An dem Punkt waren wir letztes Jahr auch schon mal. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger die gesamte Rückrunde immer über diese Frage diskutiert, was man der Mannschaft irgendwie mehr spielerisch zutrauen kann und was nicht. Für den Abstiegskampf jetzt ist es auf jeden Fall, glaube ich, das Richtige. Aber ich weiß halt nicht, wie überzeugend halt ein Trainer wie Christian Preußer dafür stehen kann. Weil im Grunde genommen sind wir jetzt halt, also steht das gegen alles,
Ja.
weswegen man ihn verpflichtet hat.
Ja.
Und wir sind jetzt, wie gesagt, nach 19 Spieltagen schon an dem Punkt, wo man sagt, hey, es gibt jetzt halt 2 komplett trainingsfreie Wochen und eigentlich muss man die dazu nutzen, um den spielerischen Glanz noch aus der Fortuna rauszuprügeln. Man muss jetzt eigentlich noch dafür sorgen, noch einfacher zu werden. Im Grunde ist man jetzt halt schon an dem Punkt, wo man in eine schleswig-holsteinische Sporthochschule oder Jugendherberge fährt, und irgendwie 2-mal Saufabend macht und ansonsten irgendwie super hart Kondition bolzt und Medizinbälle schmeißt und sich zusammenschweißt. So. Und das wirkt einfach alles überhaupt nicht gut. Und dass dann ja noch dazu kommt, dass man irgendwie auf dem Transfermarkt nicht so wirklich die ganzen Lücken auszubessern, zu hoffen scheint, die es da irgendwie noch gibt. Ja, wobei je nachdem, wenn man sich jetzt wieder auf so ein 4-4-2 halt irgendwie einschießt, dann sind ja gar nicht mehr so viele Lücken im Kader, das kann man ja auch sagen.
Ja, dem kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Das ist nämlich genau die Frage, wie glaubwürdig kann Christian Preußer eben das vermitteln und verkörpern, was du da zusammengefasst hast? Nicht sehr. Und das muss man auch gar nicht quasi Christian Preußer vorwerfen. Er ist halt dafür nicht geholt worden. Und jetzt ist er halt, ne, es ist, jetzt ist er halt nicht mehr an der richtigen Stelle. Er hat das Pech gehabt, dass er halt einen entscheidenden Schritt seiner Karriere bei der Fortuna machen wollte.
Jo, das ist schon dem einen oder anderen verwehrt geblieben.
Das ist vielleicht das Problem, dieser
Dieser
Verein.
entscheidende Schritt. Ja, inwiefern er es schafft, den letzten spielerischen Glanz aus der Mannschaft rauszuprügeln, kann man ja auch in einem Testspiel, das jetzt kurzfristig anberaumt wurde, am Donnerstag gegen den VfL Bochum schon mal beobachten. Ich bin gespannt. Ich habe diese Woche das Glück, dass ich mir das um 14 Uhr sogar reinziehen kann. Oder Glück oder Pech, wie auch immer.
Hast du wirklich vor, das zu
Aber
machen?
ich bin wirklich
Hast du noch
gespannt,
nicht genug
ob das
Fortuna gesehen
ja,
diese Woche? Wow.
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Allein aus dem Grund, dass ich gespannt bin, was da passiert. Also wer mal spielen darf und wer sich verletzt vor allem. Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, es war doch immer so, dass man dann in der Länderspielpause nochmal so einen schönen Kick anberaumt hat und danach hatte man 2 Muskelfaserrisse. Und allein da möchte ich dabei sein.
Hast du gerade ernsthaft gesagt, du bist gespannt darauf, was da passiert? Also, das ist ja wohl ganz offensichtlich, was da passiert. Das Gleiche, was jedes Spiel passiert. Pinky und Brain versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen und die Fortuna gibt eine Reihe den Ball auf rechts und versucht, dass irgendwas dabei rumkommt.
Ja, also den Link zu dem Spiel, wo man sich das anschauen kann, findet ihr bestimmt später in unseren Shownotes. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Haben wir denn jetzt überhaupt das Spiel gegen Nürnberg überhaupt schon zu Ende besprochen? Wir sind eigentlich so ein bisschen vom Zeitstrahl her so in der 35. Minute hängen geblieben, aber eigentlich sind wir auch trotzdem mehr oder weniger durch, oder?
Ja, ich habe halt zwischendurch den Zeitstrahl deutlich verlassen und irgendwie allgemeinere Dinge besprechen wollen. Das hat dann dazu geführt, dass wir einfach dieses Spiel so ein bisschen haben links liegen lassen. Das liegt aber auch daran, weil ich schlicht und einfach auf meinen eigenen Aufzeichnungen nichts mehr wiedergefunden habe, was ich zu besprechen gelohnt hätte, und ich das dann euch einfach aufoktroyiert habe, diesen Diskussionswandel.
Ja, ich würde sagen, dann können wir hier an der Stelle das Nürnberg-Spiel auch abschließen und schauen dann schon mal auf das Spiel gegen Holstein Kiel in knapp 2 Wochen am Sonntag. Zum Glück ein Auswärtsspiel, wenigstens das ist ja einigermaßen vielversprechend. Da hat die Fortuna zwar nicht in diesem Jahr 2022, aber in dieser Saison doch immerhin ein paar mehr Pünktchen geholt und ein bisschen besser ausgesehen als in der Mehrzahl der Heimspiele. Ja, auch die Kieler sehen mittlerweile schon wieder besser aus, als sie das am Anfang der Saison getan haben. Nach dem Trainerwechsel zu Marcel Rapp hat man sich gefangen und stabilisiert. Erst in der Spielweise und mittlerweile auch in den Ergebnissen. Sieht man jetzt auch an den letzten 3 Ergebnissen. Direkt vor der Pause hat man gegen St. Pauli 3-0 gewonnen und jetzt im neuen Jahr ein Unentschieden gegen Schalke geholt und hat jetzt gerade frisch in Regensburg 2-1 gewonnen. Und den Anschluss ans Mittelfeld wiederhergestellt und alle Entwicklungen, die man so anschauen kann bei Holstein Kiel, zeigen da auch meiner Meinung nach relativ deutlich, dass man sich da auch keine Hoffnung machen braucht. Dass auch wenn Kiel ja bis gestern nur 2 Punkte Vorsprung vor der Fortuna hatte, jetzt sind es halt 5, dass die auch noch vielleicht ein Konkurrent im Abstiegskampf sein werden, das glaube ich auf gar keinen Fall. Die werden super entspannt zu Ende spielen und irgendwo im Mittelfeld landen, vielleicht sogar im oberen Mittelfeld. Nachdem Rapp dann Ole Werner beerbt hat, hat er nach einer Phase, wo einige Spieler von Co-Trainern trainiert wurden, als er dann eingestiegen ist, es geschafft, die Abstände zwischen den Ketten zu verringern. Das war eine der Aufgaben, die wohl am dringendsten war. Und er hat das halt geschafft, indem er dabei die Gruppen taktische Handlungsfähigkeit nicht einschränken musste. Also das heißt, die Kieler arbeiten sehr, sehr gut als Zehnerblock. Also dass alle 10 Spieler unglaublich gut aufeinander abgestimmt im richtigen Moment nach vorne schieben. Da sieht man auch schon so ein bisschen, aus welcher Schule Marcel Rapp kommt. Der kommt aus Hoffenheim, ist da ausgebildet worden im Nachwuchsleistungszentrum, der Trainer. Und spielt da halt auch sehr variabel. Man sieht, dass die Kieler immer mal wieder sehr, sehr hoch pressen und damit erfolgreich sind. Dann wieder lassen die sich sehr tief fallen und locken den Gegner so ein bisschen und schaffen es dann nach dem Ballgewinn halt ihre schnellen Außenspieler, vor allen Dingen den bald 35-jährigen Finn Bartels, damit in Stellung zu bringen. Variabilität sieht man halt auch in den Startsystemen. In den letzten 5 Spielen ist man 4-mal mit einem anderen System gestartet, was aber wirklich nie daran lag, dass man vorher schlecht gespielt hat, sondern das war immer der Gegneranpassung geschuldet. Die Spieler werden dabei teilweise auch relativ wild hin und her geschoben. Sterner, ein Eigengewächs der Kieler, hat in den letzten 3 Spielen einmal Zehner, einmal Sechser und einmal rechter Schienenspieler gespielt. Schon bemerkenswert, dass sowas einfach möglich ist. Und mittlerweile ist man jetzt systematisch die letzten beiden Spiele bei einem 3-4-1-2 angekommen, nachdem Kiel ja eigentlich immer dafür bekannt war, dass man 4-4-3 gespielt hat unter Ole Werner mit stabilem, dichten Zentrum und schnellen Außen. Ist das jetzt das neue System? Da spielt zum Beispiel ein Finn Bartels, der wirklich dann eben auch einer der bekanntesten noch sein sollte, in der Sturmspitze. Neben dem besten Torschützen Benedikt Pichler, ein Österreicher, der auch immer besser in die Saison kommt. Und Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so, ja, nicht so sicher, wie man halt gegen diese Kieler halt agieren sollte. Was würdet ihr sagen, gibt es überhaupt irgendeine andere Möglichkeit, als genau so zu spielen, wie man es jetzt eigentlich gegen Nürnberg gemacht hat, genauso wie wir es gerade eben halt irgendwie auch schon besprochen haben, dass man einfach wieder den schönen Röslerschen 4-4-2 Block irgendwie dagegen schiebt, ein solides Mittelfeldpressing spielt und einfach mal guckt, was so geht?
Also einen großen positiven, also einen großen Vorteil für die Fortuna sehe ich genau darin, dass, das hatte jetzt auch der Robert Klaus in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen, wenn man sagt, Kiel stellt sich immer auf den Gegner ein, es ist gerade nicht so leicht, sich auf die Fortuna einzustellen, weil man keine Ahnung hat, spielen sie lange Bälle über Naray oder stellen sie sich im 4-4-2 einfach so ins Mittelfeld. Das heißt, da sehe ich ganz große Chancen, dass Kiel sehr verwirrt sein wird und vorher nicht genau wissen, wie sie sich aufstellen werden. Ansonsten erwarte ich nicht viel.
Da würde ich ja jetzt den Kielern eine Beruhigungspille geben und sagen, achte mal auf diesen Schinter-Appelkamp, den nimmst du aus dem Spiel, stellst den schnellen Spieler gegen eine Reihe, dann wird das wahrscheinlich nicht total kompliziert werden für Holstein.
Jan, ich suche hier händeringend nach irgendwas, was ich jetzt hier sagen kann, weswegen wir nicht einfach davon ausgehen, dass diese scheiß Niederlagenserie einfach weiter und weiter und weiter geht und die Fortuna weiterhin keine Tore gegen egal welchen Gegner schießt. Lass mich doch.
Ja, ist okay. Entschuldigung.
Ja. Ja, ich möchte jetzt auch noch mal eine Sache, also so, ja, ein bisschen anprangern. Ich habe aber auch eigentlich keine wirkliche Lösung dafür. Ich kann sehr gut verstehen, dass man mit André Hoffmann jetzt einen Führungsspieler und eben auch einen extrem erfahrenen Spieler halt zurück in die Mannschaft genommen hat. Aber mir tut es extrem weh, dass man dafür jetzt Clara geopfert hat. Auch schon allein nur von der offensiven Denke her, weil nach Ruven Hennings gerne auch per Elfmeter, war ja auch oftmals, ja, und vielleicht noch Naray, war ja eigentlich der torgefährlichste Spieler in der gesamten Hinrunde. Clara mit Kopfbällen nach Ecken, so alleine das fehlt, aber mir fehlt auch einfach dieser, ja, mir fehlt ja einfach generell. Ich schaue dem sehr gerne zu, es ist irgendwie einer der wenigen Lichtblicke, die es in dieser Saison irgendwie bisher gegeben hat, und ich mag halt irgendwie auch, ja, wie dem Kerl halt der Ehrgeiz zu den Augen rausspritzt irgendwie, der ist irgendwie noch ein bisschen verbissener als die anderen, aber halt auch irgendwie ohne, dass diese Verbissenheit ihm im Wege steht, und das mag ich extrem gerne.
Ja, aber du hast ja nach dem Spiel gegen Nürnberg sehen können, dass André Hoffmann wichtig fürs Team ist, weil er offensichtlich auch so ein bisschen der Spaßvogel in der Truppe ist. Er ist wichtig für die Kabine und für das gute Gefühl im Team. Ja, auch so eine 1-0-Niederlage und der baldige Abstieg lassen ihn da nicht von abkommen, seine wichtige Aufgabe fürs Team nicht doch mit vollumfänglicher Begeisterung zu erledigen.
Ich möchte doch nochmal die Hoffnung machen, wie man denn gegen Kiel agieren könnte, damit das erfolgversprechend ist. Ich meine, wir reden jetzt hier am 24. Januar und natürlich werden die nächsten Wochen verpflichteten Spieler eine sofortige Verstärkung sich sofort aufdrängen für die Startelf. Und ja, dann sind die fehlenden Puzzleteile einfach da.
Hast du natürlich recht.
Freue mich.
Wer leider aber wieder fehlen wird, Emma Ioa, war ja jetzt auch gegen Nürnberg kurzfristig, wie ich erfahren habe, in der PK nicht im Kader und wird auch bis auf Weiteres ausfallen, ebenso wie Lex Tiger Lobinger, wobei der hat irgendwie Rippenprobleme, auch bitter. Ja.
Und so ein bisschen, dass Fortuna in der nächsten Woche noch einen Stürmer verpflichten wird.
Und so ein bisschen ist, ne, um nochmal auf die Rösler, bisher röslerischste Aufstellung unter Preußer zurückzukommen, die wir gegen Nürnberg vielleicht gesehen haben. Es wurde ja auch immer darauf hingewiesen, dass Schinter Appelkamp gut funktioniert, wenn er hinter sich einen echten Sechser hat. Und damit war eigentlich immer Adam Bocek gemeint, als Abräumer. Und ich glaube, das wurde jetzt mit Pripp versucht. Und ist natürlich die Frage, ob das nochmal versucht wird, Edgar Pripp da als Absicherung für Shinta Appelkamp mit ins Spiel zu nehmen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Es sind ja auch 2 Wochen jetzt bis dahin.
Man muss auch sehen, wie Ao Tanaka von der Nationalmannschaft zurückkommt.
Frischen Selbstbewusstsein.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man sich jetzt auf diesen Sicherheitsfußball stürzt, dann wird Tanaka sehr wenig spielen in nächster Zeit. Dann wird er halt immer so kommen, wie er jetzt gegen Nürnberg gekommen ist, weil er ja schon auch jemand ist, der mit relativ viel Risiko spielt, der jetzt je schlechter es bei der Fortuna lief, umso mehr Risiko hat er genommen, hat dann wie meistens bei jeder Ballannahme halt irgendwie versucht, damit schon einen Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, wenn man jetzt auch wirklich auf so ein 4-4-2 zum Beispiel geht und sehr solide irgendwie spielen will, dann ist er nicht der richtige Mann. Dann wird man dann immer nur für die letzten 20 Minuten bringen, damit er seinen Out-Tanaka-Raid halt irgendwie starten kann, wenn man zurückliegt.
Nun gut, wir sehen, wir beenden diese Aufnahme so, wie wir sie angefangen haben, voller Optimismus und Zuversicht. Ja. 2 Wochen. Ne, vielleicht gehen sie absichtlich nicht in die schleswig-holsteinische Jugendherberge, weil sie wissen, dass die heißblütigen Fans der Störche sie gar nicht schlafen lassen würden. Das ist der einzige Grund, warum man eben das nicht tut, sondern halt zu Hause solide arbeitet. Ne? Mhm. Und noch alte Videos von Uwe Rösler anguckt und dann wird das schon.
Und solide Momentum. Arbeiten werden wir in den nächsten 2 Wochen auch, um euch das bestmögliche Vergnügen auch in 2 Wochen wieder zukommen zu lassen.
Versprochen. Macht's gut, bis in 2 Wochen.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.